muss man sich natürlich auch mal die Voraussetzungen da schaffen, dass man hungrig bleibt. Also das meine ich ja mit, wenn man immer so eine Platte macht, tourt, direkt eine Platte, nochmal touren und immer das Gleiche macht, also ohne Pause, dann ist es, wird immer dann irgendwann dann verliert man dann den ist man nicht mehr so hungrig. Also man muss ein bisschen sich rar machen, auch einen selber.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht bist du neu, dann sei herzlich willkommen und natürlich freue ich mich, wenn du schon länger dabei bist und wieder eingeschaltet hast. Bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, der Supporter dieser Folge, das ist wie immer Buffet Crampon, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente. Buffet Crampon steht nicht nur für Traditionen, sondern auch Innovationen im Instrumentenbau. Und wenn du Lust hast, das Handwerk des Holz- oder Blechblasinstrumentenmachers zu erlernen, gibt es bei Buffet Crampon gleich an zwei Standorten, nämlich in Marktneukirchen und Geretsried, die Möglichkeit dafür. Einfach eine Bewerbung an Buffet Crampon schicken, die Homepage verlinke ich in den Shownotes oder einfach mal gucken, denn dort gibt es auch weitere aktuelle Stellenangebote. Mein heutiger Gast ist Jérôme Bunion. Der Name wird vielleicht am Anfang nicht jedem was sagen, aber die Band, in der er aktiv ist, mit Sicherheit. Ich war mir bei der Anfrage nicht ganz sicher, ob er überhaupt reagieren wird, weil ich ja dann doch eher ein kleineres Medium bin, aber ich habe mich sehr gefreut, dass er relativ schnell sich gemeldet hat und auch zugesagt hat. Sofort war uns klar, dass wir nicht über Zoom uns treffen, sondern das persönlich machen wollen, und dazu gab es dann im Juli die Möglichkeit, als seine Band Seed hier in Mainz war. Kurz vor dem Soundcheck haben wir uns getroffen, er hat sich eine Stunde Zeit nehmen können, um dieses Interview zu führen, deswegen hört ihr im Hintergrund einige Eindrücke vom Soundcheck, ich hoffe, das stört euch nicht, ich finde es aber relativ authentisch. Wir haben unter anderem gesprochen über seine Anfänge in der Blaskapelle in der Schweiz. Wie kam er überhaupt nach Deutschland? Was hat er dann gemacht? Denn über ihn findet man tatsächlich fast gar nichts. Dann über die Anfänge der Band. Wie hat sich die Probenarbeit überhaupt entwickelt? Und vieles mehr. Ich will gar nicht so lange reden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast ist ein ganz spezieller. Er gehört zu einem der Top-Acts, die Deutschland zu bieten hat und die über die Grenzen hinaus bekannt sind. Er ist Posaunist von Seed. Trotz der Bekanntheit der Band schaffte er es, sein Leben eher privat zu halten, und so findet man gar nicht so viel über ihn. Gerade deshalb freue ich mich, dass er sich heute vor dem Gig Zeit genommen hat, und sage herzlich willkommen, Jérôme Bunion.
Ja, hi. Ja, danke für die Einladung. Freue ich mich.
Schön. Also wir hören ja hinten dran schon so ein bisschen Sound. Check. Schön, dass es wirklich geklappt hat, dass du dir vorher so viel Zeit genommen hast. Meine erste Standardfrage ist immer, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst mal angehört?
Warte mal, bewusst angehört. Weil vorher im Bus habe ich nochmal ein Stück, was ich neulich im Zug gemacht habe. Also das ist jetzt meine, so eine eigene Skizze von mir, nochmal richtig mit Abstand ein, zwei Tage nochmal angehört. Und okay. Das war wirklich das Letzte.
Okay. Du warst jetzt die letzten paar Tage krank. Wie schwer ist es eigentlich bei euch, jemanden so kurzfristig zu ersetzen?
Na, eigentlich bis dieses Jahr haben wir das gar nicht gemacht. Also wir haben immer entweder durchgezogen, selbst wenn man krank war, außer die Sänger natürlich, die schwer zu ersetzen sind oder überhaupt nicht ersetzbar. Aber dieses Jahr wegen Corona und diese ganzen Schwierigkeiten da zu planen, haben wir einfach wirklich die ganze Band, so eine Sub, Variante sozusagen. Jede Musiker hat eine Vertretung. Es ist ein tierischen Aufwand, aber für uns hat sich gut angefühlt, dass man einfach mal in diese Festivalsaison, die schon irgendwie zweimal verschoben wurde, einfach mal so starten konnten. Das heißt, wenn jemand ausfällt wegen Corona oder was anders, dann ist jemand parat, der einfach das ganze Programm drauf hat, und das ist eigentlich cool, aber muss man natürlich schon überlegen, wer kann das machen. Das muss auch passen, so menschlich, musikalisch, und es ist nicht so, man kann nicht irgendjemanden anrufen, man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen. Ja, und bis jetzt hat es gut geklappt.
Okay. Wie war das für euch jetzt so nach 2 Jahren endlich wieder auf der Bühne zu stehen und durchzustarten?
Ja, war super schön, auf jeden Fall. Aber irgendwie haben wir gemerkt, dass man vergisst immer diese Zeit dazwischen. Also man, keine Gigs, 2 Jahre. Aber wenn man irgendwie wieder sich damit beschäftigt, im Proberaum habe ich schon, was weiß ich, so 4 Wochen, 4, 6 Wochen geprobt, dann ist man wieder drin, dann vergisst man ein bisschen die Zeit dazwischen. So, und ja, dadurch, dass wir so seit ewig lang zusammenspielen, selbst wenn ein Jahr dazwischen liegt, dann, wenn alle da an ihren Instrumenten stehen und spielen, fühlt sich wie immer. So, es ist irgendwie
wie heimkommen quasi.
Ja, es ist auch speziell, aber wir haben Glück, dass wir immer die gleiche sind. Dann gibt es nicht so viele Änderungen in der Band. Das heißt, es klingt einfach immer gleich. Also, und das ist, deswegen war es super geil, nach 2 Jahren wieder zu spielen, aber es war nie so, ob man irgendwie 10 Jahre nicht mehr gespielt hätte.
Ich habe ja jetzt in der Begrüßung schon gesagt, man findet tatsächlich gar nicht so viel über dich, wenn man recherchieren will. Ist das bewusst oder unbewusst?
Ja. Nee, nicht bewusst. Aber na gut, ich habe keine Webseite. Ich habe nie einen gemacht. Und dann war nie bei Facebook. Und ich habe keinen Wikipedia-Eintrag.
Das stimmt. Also,
ja, aber keine Ahnung, nie. Aber es war nicht bewusst. Also okay. Ich wollte mich nicht verstecken, aber auch nicht unbedingt hier profilen, also überall Sachen zu haben.
Okay. Dann würde ich gerne mal so ein bisschen chronologisch anfangen. Wie kam überhaupt Musik in dein Leben?
Angefangen hat es wie die meisten einfach in der Schule, Blockflöte in der Schule und also im Dorf. Ich komme aus der Schweiz, aus der Westschweiz, und dann Flötenunterricht und dann im Dorf in der Blaskapelle eingestiegen. Da waren keine Posaunist oder zu wenig Posaune da in der Kapelle. Und fand ich immer ganz, ganz gut, mal Posaune, weil auch mit dem Zug hat er irgendwas spielerisch, was ich irgendwie ganz cool fand. Und der Sound, das ist ja sehr nah an die menschliche Stimme. Und ich hatte auch, alle wollten Trommeln oder Trompete spielen. Und ich dachte, okay, ich mach mal Posaune. Und ja, so, dann von eins und anderen, also Blaskapelle spielen und dann... Und dann weiter, ja.
Was heißt weiter? Hast du Musik studiert oder?
Ja, ich habe erstmal so als mehr Klassik gespielt, also in der Blaskapelle und so ein bisschen so in sogenannten Harmonien, also in der Schweiz gibt es so, also Blaskapelle, aber mit viel Holz und Klarinetten und Saxophon.
Also
und
so Flöten. Symphonische Blasmusik.
Ja, sowas. Und worum wir auch so klassische Literatur, nicht nur Marsch und Polkas und so gespielt haben. Und ja, dann habe ich tatsächlich meinen Militärdienst in der Schweiz gemacht, in der Blaskapelle. So habe ich hingekriegt, dass ich dachte, okay, das kann ich noch machen. Und es war nur 4 Monate, also das geht. Und dann konnte man viel üben. Und aber danach, nach dem Militärdienst, hatte ich ein bisschen genug von Marschmusik und klassische Musik, und dann bin ich nach Basel gezogen zum Arbeiten, und da habe ich da an der Jazzschule Basel angefangen, und da war irgendwie der Anfang mit Jazz und so Popmusik, Jazz und so, und und dann wollte ich eigentlich immer mehr machen, mehr Musik. Ich hatte auch Bands auch in Fribourg, in meiner Heimatstadt, da, und so Rock-Funk-Bands und sowas. Und Aber da war ich schon 24 und ich dachte, okay, jetzt, wenn ich erfahre, nur Musik machen will, dann muss ich das jetzt machen und nicht noch mehr erwarten.
Ja. Was hast du gearbeitet währenddessen?
Ich war Chemielaborant.
Okay.
Einfach, genau, normaler Job. Ich habe eine Lehre gemacht und gearbeitet. Ja, und dann mein damaliger Lehrer, Stefan Schlegel, so ein Posaunist aus Zürich, hat er mir empfohlen, ja, wenn du Posaunen studieren willst, dann versuch mal im Ausland zu gehen, weil die Schweiz ist gut und schön, und aber einfach mal was anderes, da geht's richtig ab da drüben. danke an dem Mischer. Genau, dann habe ich, er meinte, ja, hier Jake Swigam, der Posaunist, der amerikanische Posaunist, der ist Professor in Berlin an der Hans Eisler. Probier mal da. Und dann habe ich nicht so lange überlegt. Ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht und wurde angenommen, dann bin ich ja nach Berlin gezogen. Also,
ah, okay, cool.
War recht, recht schnell. Also ich habe meinen Job gekündigt und los nach Berlin. Und für mich als Schweizer war Berlin, ich war noch nie in Berlin davor, und es war echt so fast exotisch. So, auch mit der ganzen Geschichte und mit dem Mauerfall und sowas. Das war, auch wenn es so ziemlich lange hinter lag, das war für mich schon, okay, nach Berlin zwar nicht so, okay, ich fahre nach, was weiß ich, nach Paris oder so, es war Richtung Osten. Es war eigentlich ein cooles Gefühl, so dahin zu fahren.
Wie würdest du rückblickend jetzt deine Studienzeit so beschreiben? Also man hat ja bei Blechbläsern kenne ich das oft, dass sie im Studium dann erst nochmal so einen Einbruch auch haben, spieltechnisch. War das bei dir so oder ging es nur noch tatsächlich ums Musikmachen und so blastechnisch gab es nie Probleme bei dir?
Was meinst du mit blastechnisch? So?
Naja, ansatztechnisch irgendwie.
Okay. Nee, also in erster Linie gibt es für mich, also weil ich hatte nicht so viel Erfahrung mit Jazzbands und überhaupt Jazz gesammelt in der Schweiz, weil ich auch das nebenbei gemacht hatte. Und für mich war wichtig, viel zu spielen, viele Leute kennenzulernen. Ich habe irgendwie alle Kombos mitgemacht und was ging, war ein bisschen zu viel am Anfang. Aber das war mein Hauptziel, einfach mal spielen ohne Ende und Leute kennenlernen. Und mein erster Lehrer, irgendwann hat Ami das Ding mit dem Ansatz, er meinte, ja, du musst irgendwie vielleicht checken, ich habe das Gefühl nicht ganz richtig. Und dann später, ein halbes Jahr später, hatte ich Unterricht bei Jigs und dann habe ich ihm auch mal gefragt, ey, was meinst du, soll ich irgendwie alles anders machen oder was weiß ich? Und er meinte nur, ja, spiel mal einen Ton. Und dann habe ich gespielt, ich meine, der klingt doch gut, lass uns Musik machen. Also ja.
Also. Ja, also das gibt es ja leider oft. Mir wurde damals, vor der Aufnahmeprüfung hatte ich auch bei einem Professor vorgespielt und der hat mir sofort gesagt, alles umstellen und das macht wahrscheinlich sonst überhaupt keinen Sinn. Und das wollte ich nicht. Also ich war irgendwie schon so lange dabei und dann war ich bei einem anderen und der hat auch gesagt, klingt gut, sieht doch alles normal aus und es tut nicht weh, dann spiel doch so. Und,
ja, das ist, ich glaube, aber klar, wenn es grundlegend falsch ist so und man dann gar nicht zum Beispiel hochspielen kann oder tief oder was auch immer, dann vielleicht muss der Mann was ändern, aber also bei mir war es sofern nicht der Fall. So,
okay. Wann kam dann, also von der Blaskapelle zur Funkband, zum Jazzstudium, wann kam dann Reggae und Dancehall so in dein Leben?
Na, eigentlich war ein Zufall, also in Berlin so Ende der 90er, da gab es sehr viele Jam-Sessions so, und wir waren eigentlich die ganze Woche so 2, 3, 4 Mal pro Woche immer auf Jam-Session. Da habe ich super viele Leute kennengelernt. Und da habe ich eine Session, war mit Moritz, mit Mo Delgado, der Saxophonist von Seed, der war, er hatte einen von diesen Sessions da organisiert und da war ich sehr oft und irgendwann meinte er, ey, ich spiele da in einer Band, Seed, und der Posaunist ist zurück nach Amiland, wir brauchen einen Posaunist, und hat mich gefragt und dann erstmal habe ich gesagt, ja, okay, gut, mache ich. Da waren nur 2 Gigs Ende 99 und dann habe ich die 2 Gigs gemacht und dann, zack, war ich da drin. Also, aber das war auch ganz am Anfang, da war die erste, die gab es nicht mal Geld bei den Gigs, war, weil wir, also eine Riesenband, und wir haben so Vorbands gespielt für andere Acts, und da war, weiß nicht, wir haben manchmal so 50 D-Mark gekriegt, und das war wirklich der Anfang. Aber ja, am Anfang war mehr so, okay, ein Band wie anderes war nicht so, so wie ob man jetzt bei Seed einsteigen würde. Und aber davor habe ich nicht so viel Reggae und Dancehall-Musik gehört, so einfach mal Jimmy Cliff, Bob Marley, einfach was man sonst so kennt oder gehört hat im Mainstream oder so. Ja, das war der Einstieg. Ja.
Was macht für dich die Faszination dann jetzt bei Reggae und Dancehall aus?
Also erstmal, es ist irgendwie das Krasseste, finde ich, das ist das, dass diese Musik einfach aus Jamaika kommt, so ein Mini-Land, und der so wie ein Labor für die ganze Welt da fungiert hat, und seit den 40er, 50er, und das ist erstmal unglaublich, was da an Kreativität und Power aus dieser Insel da rausgekommen ist, und das ist fast einmalig so. Und ja, die Vibe von der Musik ist einfach irgendwie eine angenehme Vibe. Es ist nicht hektisch, nicht schnell, nicht, also es gibt auch natürlich verschiedene Genres da drin auch, aber grundsätzlich ist auch ein angenehmer Vibe. Also es ist nicht aggro, es ist nicht, also klar, Dancehall kann es auch super hart sein und so, aber erstmal Roots Reggae und Dub und so, das fand ich einfach cool. Und mit der Posaune, sowas zu spielen, das ist auch voll geil. Es passt auch super, super gut drin. Und ja.
Ab wann war dir oder vielleicht euch als Gruppe klar, dass das nicht nur bei so Vorband-Gigs bleibt, sondern dass das eine ganz, ganz große Nummer werden kann?
Ehrlich gesagt, haben wir nie gedacht, okay, jetzt haben wir geschafft. Also war immer hart. Also wir haben einfach immer weitergemacht, ohne uns großartig so Fragen zu stellen. Wir haben immer so einen Step nacheinander gemacht und auch viel gearbeitet, viel geprobt und viel uns Gedanken gemacht, wie können wir das noch geiler machen. Und dann kam eins nach dem anderen, also die Platten und ein paar Hits, dann kam so, weiß nicht, Dickes B war das erste, genau. So radiomäßige Song, was uns irgendwie auch gepusht hat, und ab da ging es auch relativ schnell. Aber wir mussten die auch so kämpfen, weil die Plattenfirmen oder die Booker oder so, die meinten, ey, das funktioniert nicht, zu viele Menschen, man kann auch sowas nicht erfolgreich darin großziehen. So, die wollten mehr so sich auf die drei Sänger konzentrieren, und okay, das ist die Band und dann gibt es eine Backing-Band.
Ja.
Aber bei uns war Konsens, nee, also so nicht. Wir sind eine Band und wir sind zu elft und entweder so oder nicht. Und das war schon eine Ansage. Und da kam der Erfolg dazu, und deswegen da kam die Bestätigung. Und dann haben wir immer mehr, also größere Gig, eigene Tour. Ja.
Gab es auch mal einen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, der Gegenwind ist jetzt so groß, lasst uns noch so lange probieren, wenn es nicht funktioniert, stampfen wir das ein, oder gab es den Moment nie?
Nee, das gab es nicht, weil es immer nach oben ging. Also das ist so, ist natürlich praktisch, wenn es immer nach oben geht, aber natürlich, das bedeutet nicht, dass es easy ist, dass man irgendwie, dass es nach vorne geht. Das ist richtig Arbeit, und muss man hartnäckig sein, neue Songs schreiben und nicht immer die gleichen Sachen machen und sich Gedanken machen für die Show, was machen, was können wir noch anders machen. Und das haben wir auch immer konsequent gemacht und auch nicht zu viel gespielt. Wenn es gut lief, haben wir nicht so drei Tourneen gemacht zum Beispiel, was der Booker vielleicht auch geil gefunden hätte. Ja. Haben wir vielleicht anderthalb oder zwei gemacht und dann Pause, okay, weil du kannst auch nicht immer die gleiche Show spielen. Du kannst, weil das dann wird es dann fürs Publikum langweilig. Die wollen auch nicht viermal innerhalb von ein halbes Jahr Sie sehen mit dem gleichen Gig. Also das ist doch vielleicht ein paar Leute, aber irgendwann merkst du, okay, es ist nicht so fresh. Du musst das ein bisschen genau, spannend machen. Und wenn du immer das Gleiche machst und dann nochmal so einen dickes B-mäßigen Track rausbringst, dann, ach, okay, das ist dickes B2 oder so, das ist so. Und das haben wir auch ganz gut hingekriegt und dann, ja, und dann. Und dann stellt man sich nicht die Frage, was machen wir jetzt, hören wir auf. Aber natürlich, wenn zum Beispiel die weniger Leute kommen zu dem Konzert oder du kriegst dann plötzlich einen anderen Slot auf dem Festival, dann machst du dich wahrscheinlich schon Gedanken. Wieso haben wir letztes Jahr um 10 gespielt und dieses Jahr sind wir um 17 Uhr? Und das gab's nie, deswegen, das war auch praktisch so.
Okay. Wie hat sich dann so dein persönliches Leben verändert, als dann der erste Durchbruch so mit dickes B und wo es dann so richtig abging, geändert?
Also mein persönliches Leben hat sich gar nicht geändert. Also ich habe weiter in Berlin gelebt. Ja, und das war echt einfach wie immer. Also meine musikalische Leben hat sich ein bisschen geändert, weil ich dann mit so einem Projekt, dann musste ich einfach Entscheidungen treffen und weil wir auch sehr früh gesagt haben, wir spielen nicht mit Subs, wenn jemand eine andere Band hat und eine andere Tour, dann schickt er einen Ersatz und so, das haben wir gesagt, wir machen nicht, weil dann ist die Kontinuität nicht da vorne. Auch wenn es zum Beispiel nur der Posaunist oder nur der Gitarrist ein anderer ist.
Ja.
Dadurch hatten wir eine Stärke. Wir waren einfach immer die gleichen. Dann musst du nicht nochmal erklären oder einfach dich. Sobald ein anderer Musiker da ist, ist es einfach anders. Auch wenn er nur Gitarren oft spielt, ja. Aber der muss die einfach so machen, wie man sich das wünscht. Und das war auch ein Trumpf von uns, aber natürlich. Auch hart, wenn man irgendwie verschiedene Projekte haben wollte. Also ich musste mich ich hatte vor allem ein super Jazz-Quintett damals, 2003 oder 2004. Da musste ich mich von der Band trennen und das war auch hart, weil dafür hatte ich auch viel gearbeitet, viel geprobt und so. Und aber irgendwie gefühltmäßig dachte für mich, ey, so eine Band wie Seed, das kommt nicht normal in mein Leben, deswegen muss ich das durchziehen. Und dann muss man dann Entscheidungen treffen, die ja nicht so easy waren. So, ja.
Wir machen eine kurze Pause für einen weiteren Supporter dieser Folge und das ist die Konzertmeister-App. Ich bin viel unterwegs als Musiker und als Dirigent und da gilt es, die Termine gut zu planen, Proben gut vorzubereiten und zu wissen, mit wem habe ich es überhaupt zu tun. Wer kennt es nicht, gerade als Dirigent, wenn verschiedene Kanäle benutzt werden. Der eine sagt per E-Mail ab, der andere per WhatsApp, dann kriegt man noch einen Anruf und man verliert relativ schnell den Überblick. Ich habe jahrelang versucht, ein Tool zu finden und das habe ich jetzt im Konzertmeister für mich gefunden. Der Vorteil der Konzertmeister-App ist, ich habe alle Termine auf einen Blick. Ich kann meine verschiedenen Vereine, meine verschiedenen Ensembles, in denen ich spiele, in diese App einpflegen und habe alles auf einen Blick. Die Rückmeldungen geschehen sogar in Echtzeit, sodass ich kurzfristige Änderungen auch auf einen Blick sehe, wer ist da, wer ist nicht da. Das erleichtert mir die Probenvorbereitung. Die Terminerstellung an sich ist total einfach. Mit ein, zwei Klicks sind die Termine erstellt. Und für mich eines der Highlights ist die Kommunikationsfunktion, die ich einstellen kann, wo ich sie brauche, sodass auch zu dem jeweiligen Termin die Kommunikation da stattfinden kann und ich nicht in irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten nachschauen muss, ob sich da drauf vielleicht jemand gemeldet hat oder ich finde einfach die Rückmeldung nicht mehr. Das ist total einfach. Für mich ein ganz, ganz großes Plus ist der Support, denn die Macher hinter der Konzertmeister-App sind selbst Musiker und verstehen die Bedürfnisse, die man hat und man bekommt relativ schnell Antwort und Hilfe. Wenn ihr die Konzertmeister-App noch nicht ausprobiert habt, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes und ich verspreche euch, die Planung wird deutlich leichter. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich habe ja vorhin gesagt, ich wohne jetzt in Mainz, ich komme aber ursprünglich aus Aschaffenburg und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Aschaffenburg hat eine Seed Tribute Band und meines Wissens nach ist es die einzige, die es gibt.
Ja, Also in Aschaffenburg haben wir schon gespielt, früher, ganz früher.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es, Aschaffenburg ist auf jeden Fall ein Begriff. Aber ein Tribute, ich weiß, es gibt in Leipzig noch einen.
Ach
also so ein Coverband, meinst du?
Ja.
Also ich
okay, das
hat mir neulich, kennst du Philipp Scholz, so ein Schlagzeuger aus Leipzig?
Nee.
Der hat mir da so ein paar Videos gezeigt.
Okay, also, siehst du, wusste ich nicht. Ich dachte, das wären die einzigen. Also die heißen Music Monks.
Okay, die kenne ich, ja. Die Music Monks. Aber,
genau.
Aber es gibt noch anscheinend mehr.
Ah, okay. Also,
ja, nicht mehr exklusiv. Ja.
Und das Spannende ist, ich habe auch einen Musikverein da, ein Blasorchester. Und mein erster Posaunist ist der Posaunist der Music Monks.
Ah, okay, cool.
Und also er hat gesagt, fragen doch mal, was hält er denn davon, dass es überhaupt so eine Band gibt?
Ey, also... Es ist erstmal so eine Ehre, so in eine Band zu spielen, von der Band einfach Coverbands gibt. Also, es ist schon abgefahren. Also, war jetzt auch cool. Also, man kann, ey, wenn man Freude und Bock hat an Musik, soll man spielen. Und was soll man dazu sagen? Das ist einfach geil, wenn die Jungs da Bock drauf haben und das geil finden, das ist auch super. Also, man kann machen, was man will. Also.
Ja. Welchen Tipp hast du jetzt von Posaunist zu Posaunist für eure Musik? Was ist da wichtig?
Für unsere Musik?
Ja, ja.
Also, besonders für Posaunist. Also, direkt an Posaunist habe ich keinen Tipp. Also, aber ja, ich finde immer, als Musiker sollte man immer. Ja, versuchen, sein Ding zu machen. Einfach rauszukriegen, ey, was spiele ich am liebsten, was mag ich am liebsten und dann sich nicht so viel reinreden lassen von anderen Leuten. Also richtig, also sich beeinflussen lassen oder also Einflüsse holen von Sachen, die man gut findet und überall saugen, was man gut findet und was einen weiterbringt. Das ist wichtig, aber ich finde danach das Wichtigste ist, einfach seine Musik zu machen und einfach mal sein Innere zuzuhören und sagen, ey, das finde ich geil. Egal, ob alle gerade was anderes machen, vor allem in der Hochschule. Es ist immer so ein bisschen so, also war für mich, ich bin auch lange nicht mehr da.
Ja, aber zu meiner Zeit auch noch.
Es ist auch so ein Struggle, ey, ich guck mal, der übt gerade Coltrane nebenan, ich muss das auch machen oder... der einen spielt Ragtime, ich finde es scheiße, ne, ich finde es auch ganz geil, Ragtime, aber ich traue mich nicht, weil alle sagen, nee, das ist super oldschool Jazz, das macht keinen Spaß. Also einfach machen, was man möchte und dafür hart arbeiten und dann Sachen kopieren kann man machen, aber irgendwann dann ist es nur eine Kopie oder eine B-Variante von irgendwas. Also deswegen finde ich immer, versuchen seinen eigenen Shit zu machen, das ist auch...
Konntest du das schon immer zu sagen, okay, ist mir scheißegal, was die denken, ich mache einfach mein Ding, oder hat sich das jetzt entwickelt, natürlich dann auch mit so einer Band als Background, wo man sagt, man ist eh erfolgreich, dann ist eh egal, was ich mache einfach mein Ding.
Naja, das kommt immer drauf an, wofür man die Musik macht. Wenn man einfach, ich kann auch nur für mich sprechen. Also wenn man Sachen für sich, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt so ein eigenes Projekt, da oder ein Solo-Projekt, wo ich ganz allein bin, dann kann ich auch machen, was ich will. So, aber sobald du mit jemandem arbeitest, dann außer du bist so ein Typ wie Prince oder so, der alles machen kannst selber. Obwohl er sich wahrscheinlich auch Feedback geholt hast, aber sobald du dir ein Feedback von jemandem holst, dann ist es auch wieder eine Zusammenarbeit. Das heißt, ist man irgendwann angewiesen auf Zusammenarbeit. Und wenn du, keine Ahnung, du hast ein Trio, egal was für eine Musik, du bringst irgendwie drei Stücke und alle finden deine Stücke scheiße, aber du sagst, nee, die sind auch super geil, ich will die trotzdem spielen und alle sind auch gar nicht so begeistert, es wird auch nicht funktionieren. Das heißt, du musst einfach dann auch kommunizieren, aber wieso findet ihr die Stücke nicht so geil? Und dann der eine sagt, ja, weiß nicht, ich finde die Akkorde sind langweilig. Dann sagt er, okay, lass uns bessere Akkorde finden oder so. Einfach, und so kommst du weiter, weil das meine ich ja so. Und dann, wenn ich für Seed was schreibe oder einen Beat mache oder einen Bläsersatz, dann ich weiß, okay, das ist für Seed und nicht für eine Free-Jazz-Platte. Das heißt, ich werde auch nicht mit englische krasse komplizierte Line in 13 Achtel oder irgendwie sowas, das wird auch nicht gehen, weil da sind andere Leute, die sagen, ey, come on, das, dafür kannst du deine Jazzband machen.
Versteht keiner da unten im Publikum.
Geht auch nicht unbedingt das Publikum, es geht um die Band. Also, weil ich spiele das mit in der Band und wenn die das nicht verstehen, entweder muss man die Leute überzeugen, dass das irgendwie richtig geil ist, und wenn du es nicht schaffst, dann musst du einen Kompromiss machen, und das ist eigentlich relativ simpel. Oder musst du ganz allein machen und dann entscheidet der Zuhörer, okay, das war irgendwie voll geil oder niemand will es hören, oder hört nur drei Leute und die finden es super geil, dann okay, da hast du drei Leute begeistert mit deiner Musik, aber sobald du mit jemandem Musik machst, dann du bist auf Zusammenarbeit angewiesen. Aber es bedeutet nicht, dass man nicht progressiv denken soll und immer auf der Suche nach was Neues. Also das müsste man trotzdem machen. Also müsste man nicht, aber finde ich das immer geil. Also weil, wenn du immer die gleichen Sachen machst, dann irgendwann langweilt man sich selber.
Das auf jeden Fall. Wie ist denn der Songschreibeprojekt bei euch in der Band? Sind das wirklich alle oder sind das nur ein paar und du machst Horn-Arrangements oder baust ein Beat vorher oder wie ist das?
Es ist unterschiedlich. Es war auch mal über die Jahre auch unterschiedlich. Also die ersten Platten waren oft so, dass Pierre einfach mal Skizze gemacht hat oder selber die Beats vorproduziert hat und die Songs schon fertig hatte, und dann muss er nur im Studio die aufnehmen und fertig produzieren. Sonst haben die anderen Sänger auch einen Song beigesteuert, und mit den Jahren haben die meisten der Band so angefangen, so auch selber zu produzieren und so Beats zu schrauben. Also die Musiker waren mehr so zuständig für die Musik, für die Instrumentals, weniger für die Texte, und das haben meistens die Sänger selber mit ein paar Songwriter, die dazu gekommen sind. Aber ja, im Grunde genommen war es auch so. Und später hat sich auch mehr eröffnet. Wir haben sogar auch so Beats Battles gemacht, also nicht Battles, aber alle haben Beats gemacht. Wir haben so zum Beispiel 40 Beats gehabt, und dann haben wir auch, jeder hat gesagt, okay, die 10 finde ich am geilsten, und dann haben wir die Songs da drauf geschrieben. Okay. Das ist ein bisschen seltsam, aber sowas haben wir auch gemacht. Und bei der letzten Platte zum Beispiel, da haben wir das erste Mal auch so externe Produzent auch dazu geholt, so von den Kraut, die schon mit Pierre für die Betafox-Platte mitgearbeitet hatten. Und das ist ziemlich offen gewesen.
Wie hält man so einen Laden zusammen? Ihr seid jetzt über 20 Jahre quasi auf Tour und 11 Leute, du hast ja selber schon gesagt, das ist ja vermarktungstechnisch einerseits schwierig, aber natürlich menschlich wahrscheinlich auch gar nicht so ohne, wenn da 20 verschiedene Charaktere 20 Jahre aufeinander hängen.
Ja, erstmal, wir waren nicht immer auf Tour. Es klingt immer, ob wir einfach ständig auf Tour sind. Aber es ist so ein Unterschied, ne? Wenn man irgendwie, wir haben zum Beispiel nie eine Welttournee gemacht, wo du so 8 Monate unterwegs bist oder so, keine Ahnung, 300 Gigs im Jahr spielst. Das haben wir nie gemacht. Das heißt, man hatte immer so Zeit dazwischen, was anderes zu machen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein großen Glück, dass man so lange so eine Band hat. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Erstmal auch der Erfolg dient auch dazu. Das ist auch natürlich ein bisschen angenehmer, weil es dann wenn es läuft, dann hast du eine Sorge weniger. Du musst nicht so zum Beispiel um das Geld kämpfen. Ja. Also musst trotzdem arbeiten, aber es ist auch schon ein bisschen easier. So. Ja. Und sonst ist auch ein bisschen Glück, dass die Chemie zwischen den verschiedenen Leuten auch immer gepasst hat. Das ist eine Sache. Und die andere Sache, wir hatten natürlich auch Pierre so als Mentor, nicht Mentor, aber als Bandleader und Visionär. Und natürlich ist es so ein Vorteil, wenn du jemanden hast, der einfach mit Ideen kommt und auch die Kraft hat, den durchzuziehen so, und umzusetzen. Ja, und man denkt auch zum Beispiel, dass wenn man so zu 10, 11 ist, so ist es auch gut, weil wenn du so ein Problem auftaucht in der Band, dann man kann das gemeinsam besprechen und regeln. Es ist nur, es ist irgendwie auf eine Art einfacher, als wenn du zu dritt bist. Wenn du zu dritt bist in deiner Band und da gibt es ein bisschen Beef, dann ist es irgendwie sofort überall da. Und dann mit 10, 11, man kann auch viel mehr schlichten und sich hinsetzen, dann mehr Meinung, dann vielleicht der eine redet mit den anderen und dann mit vielleicht jemand anders. Also das ist so ein bisschen so wie eine, so eine Großfamilie. So. Natürlich gibt es auch Lager, so ein bisschen so. Du weißt, so die drei, die denken immer so, die, bei so eine Frage, die würden einfach immer das sagen und die anderen würden das Gegenteil sagen, dass irgendwann kennt man sich so. Aber ja, es ist so auf jeden Fall, wir sind alle tierisch dankbar, dass man das erleben darf und dürfte. Also, ja.
Wie hat sich die Probenarbeit bei euch verändert, wenn du so an die ersten Tage zurückdenkst und jetzt? Probt ihr noch gleich oder haben sich da Dinge irgendwie auch grundlegend verändert?
Im Grunde genommen nicht so viel. Also früher haben wir natürlich mehr geprobt. Wir haben so Songs entwickelt im Proberaum. Und es war auch so eine Forschungsarbeit, um überhaupt den Sound zu finden, was wir wollten. Und irgendwann haben wir mehr so effizienter gearbeitet. Wir wussten, okay, wir haben jetzt so 10 neue Songs und wir fahren auf Tour, dann müssen wir erstmal die Songs, die von der Platte so umsetzen, weil wir immer mehr so programmierte Beats so aufgenommen haben und nicht nur mit der Band. Deswegen, das musste man umsetzen fürs Live und das hat irgendwie natürlich mehr Zeit in Anspruch genommen. Aber im Grunde genommen, ja, wir gehen einfach im Proberaum und checken das Zeug. Also wir teilen das oft auf. Also wir fängt der so Basti, der Schlagzeuger mit der Rhythmusgruppe, mit MPC und Keyboard und checken die das und dann zum Beispiel die Bläser kommen erst ein bisschen später oder wir üben für uns erstmal und die Sänger üben auch ihren Chöre und ihren Parts allein und dann kommen wir zusammen. Also, aber ja, im Grunde genommen so wie eine Band. Wir gehen im Proberaum und spielen, jeder spielt sein Instrument.
Okay. Also, ich habe im Vorhinein eine Fragerunde gemacht für Zuschauerfragen. Mhm. Zu denen käme ich jetzt. Und ich habe eine ganz spezielle, dann sage ich dir aber nachher dann noch welche.
Okay.
Erste Frage kommt von Matze. Matze hat ein paar Fragen.
Matze?
Matze, ja. Wie hat sich euer Stil aus deiner Sicht verändert?
Ja, schwer zu sagen. Also erstmal bei der letzten Platte ist die erste reine deutschsprachige Platte. Die gibt keine englische Texte. Aber unser Stil, ehrlich gesagt, ist auch nicht viel anders als früher, habe ich das hier so schwer zu sagen.
Okay. Warum sind auf der letzten Platte so wenig Horns? Also fand ich ein bisschen schade, natürlich als Blechbläser.
Ja.
Dachte ich mir,
also klar, die Horns, es ist so bei Seed immer so ein Markenzeichen, dann kommen so ein Instrumental-Hook mit Bläser. Aber das Ding ist, dass es ist nicht, weil man das immer hatte, dass man das auch machen muss. Und manchmal ist es nur Gratwanderung. Lieber kommen die viermal oder fünfmal voll geil, als einfach voll kleistern mit Bläser, Hits und hier ein Kick und hier ein Schweller oder irgendwas. Es gibt so keine Quoten, dass man irgendwie Bläser, weil wir viel Bläser haben und weil es geil ist, einfach immer voll ballern mit Bläser. Also das ist dann in dem kreativen Prozess, okay, bei dem Track gibt es ein paar Offbeats und eine kleine Line und das war so. Aber ja, das ist so, Bläser sind super geil, aber es muss auch nicht immer sein. Also manchmal ist es zu viel. So.
Mhm. Ja. Okay. Noch eine Frage von Matze. Gibt man nach 20 Jahren immer noch alles und ist hungrig?
Ja, eigentlich schon, aber es unterschiedlich. Also muss man sich natürlich auch mal die Voraussetzungen da schaffen, dass man hungrig bleibt. Also das meine ich ja mit, wenn man immer so eine Platte macht, tourt, direkt eine Platte, nochmal touren und immer das Gleiche macht, also ohne Pause, dann ist es, wird immer dann irgendwann dann verliert man dann den ist man nicht mehr so hungrig. Also man muss ein bisschen sich rar machen, auch einen selber oder vielleicht mal einen externen Produzent holen, der ein bisschen wieder so frische Wind da mitbringt. Also da muss man ein bisschen arbeiten daran, so dass man einfach ein bisschen fresh bleibt für sich, dass man auch richtig Bock hat, so. Weil sonst wird so ein bisschen so wie, ja, wie sagt man das, ja, immer das Gleiche, so ein bisschen so wie auf dem Amt. Also das kann man auch nicht machen, also kann man machen, aber das ist dann auch ein bisschen langweilig. Also deswegen fand ich, die Pause waren immer, klar, wir haben auch unterschiedliche Gründe so Pause gemacht. So der eine hat sein Solo-Projekt gemacht, dann der andere oder so. Aber es war auch immer gut, weil dann hat man so ein Jahr Pause zum Beispiel und dann kommt man wieder zusammen und dann hat man, jeder hat ein bisschen so Erfahrung gesammelt und dann kann man wieder loslegen. Weil wenn du immer die gleiche bist, so Jahre für Jahre und so, dann bist du immer in die gleiche Suppe. Das ist auch gut, so Eindrücke von links und rechts, so mehr von links als von rechts. Hier ein kleines politisches Zwischending. Ja, um einfach mal ein bisschen so neue Sachen, so Eindrücke mitnehmen.
Okay. Genau, wie machst du das, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 15 Gigs hintereinander habt, dass jeder Abend gleich energetisch ist? Hast du irgendein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst?
Ja, eigentlich. Nein, muss man einfach fit sein, finde ich. Also das ist auch so fit im Kopf, aber auch körperlich. Also wenn man irgendwie, man muss mal genug schlafen, Sport machen oder was auch immer. Einfach mal, wenn man sich als Mensch gut fühlt, dann fühlt man sich auch als Musiker gut. Also muss man dann üben. Auch das finde ich auch manchmal schwer als Posaunist, weil ich auch viel Studio mache und also so produziere am Rechner und dann, dass man trotzdem seine Routinen hat so und regelmäßig spielt, weil das macht natürlich keinen Spaß. Das kennt jede, nicht nur Blech, so auch für Saxophonisten und so, wenn man einfach wenig spielt und dann plötzlich auf die Bühne so steigt, das ist dann hat man irgendwie auch weniger Spaß, wenn es nicht so läuft mit dem Ansatz oder so. Genau, aber sonst einfach keinen Alkohol trinken vor der Show oder vielleicht ein Bierchen. So, aber einfach mal gut drauf sein und man kann noch vieles, jeder hat ein bisschen seinen eigenen Trick, also meditieren. Mache ich manchmal, müsste ich eigentlich mehr machen, weil manchmal also die Birne so richtig voll mit, das ist echt gut. Oder mal, manchmal reicht einfach 10 Minuten ruhig zu sitzen und nichts, kein Handy, nichts, nicht reden, einfach mal sich sammeln. Das hilft, finde ich.
Dann ist ja gut, dass wir heute das Interview machen, wo du viel reden musst.
Was meinst du?
Dann ist ja gut, dass wir heute das Interview machen, wo du viel reden musst.
Ja. Ja, muss ich eine halbe Stunde vorher nichts mehr sagen. Dann.
Weil du gerade das Üben schon angesprochen hast, was ist dir wichtig beim Üben? Also gibt es da irgendwie so eine feste Routine oder bist du eher so jemand, der einfach gern viel spielt beim Üben?
Ja, ehrlich gesagt, es kommt drauf an. Also ich finde, ich übe zu wenig. Also ich würde gerne mehr üben und konsequent üben. Und das finde ich schwer. Einfach sich einen Übeplan. Also die Theorie, glaube ich, kennt jeder, was man machen müsste. So einen Übeplan und heute übe ich das, morgen übe ich das und so. Und immer nicht immer das Gleiche üben und so. Also oft dann übe ich wirklich, um mal die Job zu haben. So. Und das ist manchmal ein bisschen frustrierend, aber das ist auch mein Problem. Es ist nicht so, dass ich nur Posaune spiele. Ich mache auch, wie gesagt, andere Sachen und die sind auch zeitaufwendig. Und das wäre ein bisschen, da muss ich einen Mittelweg finden. Aber ich finde es auch interessant, wenn ich auch andere Projekte mache, dann muss man wieder für diese Projekte anderen Zeug üben. Zum Beispiel, ich habe hier die Brigade Foto 3, so ein Big Band Projekt.
Der da. Wollte ich noch kommen.
Genau, mit vielen Musiker, Musikerinnen aus Leipzig. Also dafür muss ich natürlich, das ist eine ganz andere Baustelle, aber muss ich da auch wieder Sachen üben, die nichts für sie, also für sie muss ich letztendlich nicht so viel für mich, ich muss die Lines wissen und so und dann übt man als Sections und so, aber ja, das Üben, das ist auch ein Kapitel für sich, auch nach, keine Ahnung, 35 Jahre Posaune, also ja, aber ich bin immer dankbar für Tipps von Kollegen, ey, was übst du? Ah, das könnte ich auch mal probieren und so, das finde ich auch gut, weil das immer das Gleiche, die gleichen Warm-Ups-Übungen, das ist auch total irgendwann so tödlich. So.
Wie sieht dein Warm-Up im Moment aus?
Ehrlich gesagt mache ich öfter mal so dieses Warm-Ups von Bobby McChesnut. Kennst du so einen Posaunist aus so West Coast Posaunist, so Jazz Posaunist? So. Habe ich vor ein paar Jahren entdeckt. Und sonst mache ich auch ein bisschen dieses, wie heißt das, aus was auch Stockhausen viel macht. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Diese Six Notes. Okay. Das ist so mehr so ein Muskelaufbau für die Lippen. Ich komme jetzt nicht mehr drauf.
Okay. Okay, ich habe noch zwei Zuschauerfragen. Die eine kommt von Andi. Andi ist selber Posaunist. Wie gehst du beim Beatsbauen vor? Also denkst du vom Blasinstrument her oder denkst du anders?
Nee, ich denke überhaupt nicht als Posaunist oder als Blasinstrumentalist. Es ist mehr so, meistens habe ich irgendwas im Kopf, so eine Idee, so ein Pattern oder ein Sample oder eine Melodie, aber es ist selten mit irgendwie so einer Bläser-Idee, also ab und zu mal. Aber
ich habe noch eine und jetzt darfst du mal raten, von wem die ist. Bin sehr gespannt, ob du es weißt. Ja. Woher hast du die verdammt coolen Nike-Sneaker?
Nike-Sneaker?
Ja.
Woher? Aus dem Laden? Wieso?
Ja, weiß ich nicht, aber weißt du, von wem die Frage kommt? Nee. Auch Posaunen, Kollegin.
Kollegin?
Ja.
Weiß nicht, Antonia?
Nee.
Nee. Anke?
Nee.
Lux? Nee. Weiß nicht.
Maxine,
okay.
Die hat mir geschrieben. Die kommt ja eigentlich aus Wiesbaden.
Ja.
Und sie war ja auch jetzt schon im
Podcast. Ja, ich habe die kennengelernt. Es war super. Mit der Brigade spielt
genau.
Sie jetzt. Ja,
habe ich gesehen. Und sie hat mir jetzt geschrieben, ich soll dich doch mal fragen.
Diese Nikes?
Das weiß ich nicht. Sie
Air
hat mir
Force One, also aus dem Laden. Oder vielleicht aus dem irgendwo haben wir die bekommen, glaube ich.
Okay.
Aber ja.
Gut.
Aber ja, Nike ist es, also es ist nicht so, dass schwieriger zu finden wäre.
Okay.
Aber da ist die Antwort, ja.
Okay, du hast schon die...
Grüße an Maxine übrigens.
Ja. Du hast die Brigade Futur 3 schon angesprochen. Ich habe das jetzt vor ein paar Wochen erst gesehen, dass die Gruppe überhaupt existiert und dass du da dabei bist und habe mir die erste Platte mal angehört. Es ist schon sehr speziell. Es ist sehr cool, aber ist jetzt nichts, was man so nebenbei mal hört, finde ich.
Ja, ist schon anspruchsvoll, auch durch die Texte. Also
genau,
die gehen auch, die sind sehr, sehr direkt und in die Fresse. So, aber es soll auch so sein, soll ein bisschen anregen. So sollte man sich mal ein bisschen Gedanken machen danach, so über einige Sachen, die da nicht so gut laufen auf der Welt und es soll so sein, aber trotzdem mit dem Jazz Ansatz, dass man auch improvisiert und coole Arrangements und so und deutsche Texte und
Also es ist auf jeden Fall ein super spannendes Projekt, aber muss man sich drauf einlassen, also ist jetzt nichts zum Radio hören und Autofahren, finde ich.
Ja, mal so. Also wir haben viele Fans in Leipzig, auch in Berlin. Also,
Ja, ist spannend auf jeden Fall.
Es kommt jetzt im Winter eine neue Platte von
okay.
der Band. Ja.
Cool. Nachdem ich auf die Uhr schaue und du gesagt hast, ihr habt um 4 Soundcheck,
ja.
Würde ich die Schnellfragerunde einleiten.
Okay.
Deutschland oder Schweiz?
Schweiz.
Okay.
Doch, die Runde ist beendet.
Spielen oder Beats bauen?
Spielen.
Schlechteste Angewohnheit?
Nägel kauen.
Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Neue Bebop-Lines.
Okay. Hast du spontan irgendeine lustige Anekdote aus 20 Jahren Seed? Oder irgendeine nachhaltige Erfahrung, die noch vorhängen geblieben ist?
Schwierig. Also ein lustiges, was mir auffällt, ist nicht unbedingt lustig, aber es ist super schön. Ich finde einfach nach wie vor, nach so vielen Gigs, dass wenn ich auf der Bühne da stehe und dann sind Tausende von Leute, einfach, ich bin auch jedes Mal auf jeden Fall dankbar, dass, und finde ich auch super crazy, dass so viele Menschen zu unseren Konzerten kommen. Und das ist nicht selbstverständlich und ich finde es einfach immer, es flasht mich auf jeden Fall. Mindestens einmal pro Gig muss ich daran denken, dass diese Leute einfach mega gute Laune haben und unsere Musik hören und sind einfach happy. Und das finde ich einfach oberkrass. Also das war schon früher so, das ist einfach bei jedem Gig. Also gestern zum Beispiel Karlsruhe, das Fest, das war einfach unfassbar. Und dann, das muss ich, also... Jedes Mal, einmal pro Gig muss ich mir das auch nochmal, es kommt mir im Kopf und dann denke ich, ey, das ist auf jeden Fall super krass.
Sehr schön. Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Oh, aha, schwierig. Welches Buch? Ein Buch fällt mir gerade jetzt nicht, aber ich habe...
Gerne auch nur Film.
Ich habe... Les Olympiades neulich gesehen von Marc Audiard. Mhm. Das ist ein französischer Regisseur, das fand ich auch super geil. So ein Schwarz-Weiß-Film, also einen neuen Film über so eine Story über einen Typ aus der Banlieue in Paris, das fand ich richtig cool. Einfach, es war ein super Alternativ zu den ganzen Netflix, Disney Plus, Schnellproduktion, fand ich richtig. Also, Les Olympiades, Marc Audiard, das fand ich richtig cool.
Okay. Abschließend, welche privaten Wünsche hast du und welche Wünsche hast du an die Bläserszene?
An die Bläserszene?
Ja.
einfach an die Bläserszene. Einfach weiter spielen und von der Blaskapelle bis hin zu Fagott-Truppe, was weiß ich, einfach mal spielen und. Mhm. Neue Sachen probieren und nicht scheu sein, einfach mal Sachen checken und immer wach bleiben, in Bewegung bleiben. Ja. Und privat, weiß nicht, Gesundheit, Liebe, mehr brauche ich nicht.
Okay, Jerome, vielen, vielen Dank. Wir haben es in der Zeit geschafft.
Ja,
Dankeschön.
Na, super, danke dir.
Das war die Folge mit Jerome Bignon. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich gebe zu, es war eins meiner Highlights des letzten Jahres. Lag natürlich daran, auch an dem kompletten Tag einfach mal Backstage von so einer Band zu sein, auch die anderen Bandmitglieder mal zu erleben, beziehungsweise auch zu sehen, wie arbeitet auch so eine Band in einem Soundcheck und den ganzen Tag über. Schreibt mir, wenn es euch gefallen hat, verlinkt mich, taggt mich gerne auf Instagram, damit ich sehe, wo ihr diese Folge gehört habt oder was ihr vielleicht daraus mitgezogen habt. Für mich war es sehr auffällig, und das habe ich dann auch schon bei den anderen so ein bisschen gemerkt, dass irgendwie trotz des Riesenerfolges da noch so eine gute Bodenhaftung da ist, eine Bescheidenheit, auch sehr reflektiert mit sich und der Arbeit und trotzdem immer noch irgendwie den Anspruch hart zu arbeiten und sich nicht auszuruhen. Die Schule, die Jerome vorher versucht hat zu finden, ist ihm dann später nochmal eingefallen und da handelt es sich um niemand Geringeren als die Caruso-Schule. Wenn euch dieser Podcast gefällt und meine Arbeit gefällt, dann möchte ich euch recht herzlich einladen auf Patreon zu kommen. Patreon ist eine Plattform, die es mir ermöglicht, diesen Podcast auch finanziell zu stemmen, denn ich schaffe das nicht mehr alleine. Ich habe ein, zwei Cutter noch im Hintergrund, die mir so ein bisschen zur Seite stehen. Außerdem gibt es noch einen Newsletter. Alles weitere verlinke ich. Ich bedanke mich bei den Supportern der Folge, bei Buffet Grandpont und bei der Konzertmeister-App, bei der Musik bei Dirk Mattes, und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund, macht's gut, euer Andi.